gemacht und das soll auch der Abschluss dieses Auszuges sein, wo wir den Weg besonders des Apostels Paulus als des Apostels der Heiden, als des Apostels, der besonders gesandt war, das Evangelium den Heidenvölkern zu verkündigen und Gemeinde zu bauen, Gemeinde zu gründen in den Städten, den heidnischen Städten und Gegenden, wo wir den Weg dieses Apostels Paulus miteinander verfolgen konnten. Wir haben als letztes gesehen diese beeindruckende Szene in Ephesus, wo die Feinde des Evangeliums, die heidnischen Götzendiener, einen großen Aufruhr inszeniert hatten, um das Evangelium zu ersticken, um Paulus und die Boten des Evangeliums zu vertreiben, möglichst durch die Obrigkeit oder durch die aufgewiegelte Menge hinzurichten. Und wir haben gesehen, dass durch Gottes souveräne Führung auch dieser Versuch, wie so manche andere, gescheitert ist. Und wenn wir jetzt den Anfang von Kapitel 20 lesen, dann sehen wir hier die Fortsetzung dieses Weges des Apostels Paulus. Wir sehen, wie er, ja, wie einstmals sein Herr sein Angesicht darauf richtete, nach Jerusalem zu gehen. Das ist ganz interessant. Ja. Paulus hatte den inneren Drang, nach Jerusalem zu gehen. Er hatte das Empfinden, dass sein Dienst unter diese Gläubigen, gerade in der Provinz Asia, zu Ende ging, dass er woanders hingehen sollte. Auch er hatte das Empfinden, dass Rom sein Ziel sein sollte. Er wusste nicht genau, wie er dorthin kam. Und hier finden wir auch einiges über die Führungen Gottes mit diesem Apostel in diesem Kapitel. Ich lese mal ab Vers 1, Apostelgeschichte 20. Nachdem sich aber der Tumult gelegt hatte, das war also diese große Versammlung in Ephesus, rief Paulus die Jünger zu sich und als er Abschied von ihnen genommen hatte, zog er fort, um nach Mazedonien zu reisen, also aus Kleinasien in das Gebiet des heutigen Griechenlands. Und nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und er brachte dort 3 Monate zu und da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich, über Mazedonien zurückzukehren. Es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asia Sopater von Beröa, von den Thessalonichern Aristarchus und Secundus und Gaius von Derbe und Timotheus aus Asia, aber Tychikus und Trophimus. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Also hier finden wir, dass auch Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, mit eingeschlossen ist. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir uns 7 Tage aufhielten. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren, und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster, der sank in einen tiefen Schlaf. Während Paulus weiterredete, fiel er vom Schlaf überwältigt vom 3. Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Da ging Paulus hinab und warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach, macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und er ging wieder hinauf und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach und zog dann fort. Sie brachten aber den Knaben lebendig herbei und waren nicht wenig getröstet. Ja, also wir sehen ein Empfinden der Dringlichkeit bei Paulus. Er wusste, dass sein Dienst in diesen Gegenden, wo er bisher gewesen war, in gewisser Weise zum Abschluss gekommen war. Und er wollte die Zeit nutzen, um die Gläubigen noch zu ermahnen. Er ermahnte sie mit vielen Worten. Das muss nicht immer falsch sein. Ja, manchmal gibt es zu viele Worte, aber hier sehen wir einen liebenden Diener des Herrn, der in großer Sorge war, der wusste, er würde diese Gemeinden nicht weiter betreuen können, er würde nicht mehr direkt zu ihnen kommen können, um sie anzuspornen, um sie zu ermuntern und zu ermahnen, dass sie doch in der Nachfolge des Herrn Jesus treu sein sollten. Und wie wir gegen Ende des Kapitels sehen, hatte der Apostel Paulus auch schon einfach ja, eine geistliche Sicht, dass dort, wo diese Gemeinden nicht mehr unter dieser direkten apostolischen Betreuung sein könnten, dass dort Verführung, Irrlehre, verderbliche Entwicklungen aufkommen würden. Das empfand er, und so war es ihm ein ganz wichtiges Anliegen, diesen Gläubigen das, was er noch konnte, mitzugeben, damit sie den Weg der treuen Christusnachfolge auch bewahren würden, wenn er selber nicht mehr regelmäßig immer wieder nach ihnen sehen konnte. Und so sehen wir auch diese Versammlung in Troas, wo er bis nach Mitternacht sprach und er redete sich mit ihnen. Das drückt, denke ich, auch aus, dass da nicht nur Verkündigung und Lehre war, sondern dass es auch Gespräche, Fragenbeantwortung gab, Dinge, wo Paulus vielleicht auch einging auf Nöte und Probleme und Fragen, die die Gläubigen vor ihn gebracht haben. Und diese ganze Versammlung dehnte sich bis nach Mitternacht aus. Wie gesagt, sind auch ein Zeichen geistlichen Lebens und Ernsthaftigkeit, wenn Gläubige hungrig sind nach dem Wort. Wir haben heute oft die Situation, dass manche Leute schon nach 20 Minuten auf die Uhr schauen und gerne Schluss haben wollen mit der Predigt. Und dass solche Versammlungen, wie man sie zum Beispiel in Russland oder auch in anderen Ländern findet, heute bei uns überhaupt nicht mehr denkbar sind. Nämlich, dass Brüder erzählen, wir haben eine Stunde gesprochen, wir haben zwei Stunden gesprochen, dann wollten wir aufhören und die Gläubigen haben uns bedrängt, noch mehr vom Wort zu sagen. Sie wollten noch mehr hören und wir konnten erst nach 3,5 Stunden überhaupt aufhören. Sie haben uns genötigt. Ja? Vielleicht sollte uns das auch beschämen, dass dieser Hunger nach dem Wort Gottes, dieser Eifer, diese Bereitschaft, andere Dinge, Bequemlichkeiten, ein rechtzeitig geplantes Mittagessen oder Mittagsschlaf oder was immer man da so am Sonntag dann so alles einplant oder wenn man zur Versammlung kommt, dass das alles nicht so wichtig ist. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Ja, wir sind da vielleicht etwas satt und selbstzufrieden. Jedenfalls steht da nirgends drin, dass der Herr den Paulus getadelt hätte, dafür, dass er so lange das Wort diesen Jüngern gesagt hat. Aber da war ein junger Mann, der war wohl innerlich nicht so ganz beteiligt. Er fiel mittendrin in einen tiefen Schlaf. Nun wollen wir da nicht so viel Symbolik drumherum machen, das nicht austappen, aber ich denke, das kann uns schon auch ein bisschen was zu sagen haben. Ja. Hier war ein Apostel, ein Gesandter des Herrn, der in der Kraft des Geistes Gottes das Wort Gottes verkündigt hatte. Und da gab es jemanden, der einfach so tief von Schlaf überwältigt wurde, dass er sogar abstürzte aus dem Fenster. Und ich denke, wir sollten auch daran denken, dass der Apostel Paulus übrigens auch den Ephesern im Epheserbrief geschrieben hatte, dass es da vielleicht für manche heißen muss, wach auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten. Christus wird dich erleuchten. Also das, es gibt eine Art geistlichen Schlaf, der ist bedenklich, der ist gefährlich, der kann zu Nöten führen und wir sollten dem Herrn immer wieder bitten, dass er uns wach macht und dass wir auch aufnahmefähig werden für das Wort Gottes. Ja. Wisst ihr, das, was uns da oft blockiert, dass unser Appetit so klein ist, das ist manchmal vielleicht die Übersättigung mit anderen Worten, die nicht von Gott kommen. Ja. Mit anderen Dingen, Bildern, mit Eindrücken, mit Beschäftigungen, die letztlich vom Herrn Jesus und von seinem Wort ablenken. Und wenn da das Herz davon voll ist, dann ist nicht mehr viel Platz für das Wort Gottes. Ja, bei uns sollte es anders sein. Wir sollten den Herrn bitten, dass er uns aufweckt aus dem Schlaf und dass er uns einen gesunden Hunger nach dem Wort Gottes gibt. Ja, wir lesen weiter in Vers 13. Wir aber gingen voraus zum Schiff und fuhren nach Assus, um dort Paulus an Bord zu nehmen, denn so hatte er es angeordnet, weil er zu Fuß reisen wollte. Als er aber in Assus mit uns zusammentraf, nahmen wir ihn an Bord und kamen nach Mytilene. Und von dort segelten wir ab und kamen am folgenden Tag auf die Höhe von Chios. Tags darauf aber fuhren wir nach Samos und nach einem Aufenthalt in Trogyllium gelangten wir am nächsten Tag nach Milet. Paulus hatte nämlich beschlossen, an Ephesus vorbeizusegeln, damit er in der Provinz Asia nicht zu viel Zeit zubringen müsste, denn er beeilte sich, um möglichst am Tag der Pfingsten in Jerusalem zu sein. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Ja, auch diese Einzelheiten sind vielleicht für uns von Interesse. Sie sind zunächst mal äußerliche Dinge, Aber es ist zum Beispiel ganz interessant, dass wir da im Vers 13 lesen, Paulus hatte es angeordnet, dass die Begleiter mit dem Schiff fahren sollten und er selber lief die Strecke zu Fuß. Er wollte allein sein. Er schätzte die Gemeinschaft mit diesen lieben Mitarbeitern im Herrn ganz gewiss sehr. Wir sehen ja auch, mit welcher Liebe und Achtung Paulus immer wieder von seinen Begleitern und Mitarbeitern spricht. Aber ihm war eine Gemeinschaft noch wichtiger. Die Gemeinschaft mit seinem Herrn. Und deswegen, denke ich, können wir schlussfolgern, wollte er den beschwerlichen Weg, er war ja nicht mehr der Jüngste, zu Fuß machen, damit er in Ruhe Zeit hatte, sich mit dem Herrn über manches auszusprechen. Auch darin sehen wir, dass Paulus schon bewegt war von dem, was er auch erahnt hat und empfunden hat im Geist Gottes, was die Zukunft bringen würde. Vielleicht war es auch gerade dieses Gespräch mit den Ältesten in Ephesus, das ihm auch ein Gebetsanliegen war. Für uns stellt sich die Frage, für mich auch ganz konkret, der ich da auch immer wieder versage, wo nehmen wir uns genügend Zeit, herausgenommene Zeit, nicht nur ein kurzes Stoßgebet, nicht nur ein 5-Minuten-Gebet am Morgen zu sprechen, sondern wirklich mal 1, 2, vielleicht sogar mehr Stunden mit dem Herrn zu reden, sein Angesicht zu suchen, Anliegen, tiefere Anliegen unseres eigenen geistlichen Lebens, aber auch anderer Geschwister, mit denen wir verbunden sind oder Ungläubige, für die wir beten, wirklich mal ernsthaft vor den Herrn zu bringen. Wie gesagt, ich merke das selber und es ist beschämend, weil ich im Prinzip eine relativ freie Zeiteinteilung habe und für den Herrn vollzeitlich tätig sein darf, wie trotzdem die bedrängenden Aufgaben, das Alltägliche, auch die geistlichen Aufgaben, die ja alle auch getan werden müssen, einen immer wieder abhalten von der Stille des Gebets und davon, sich auch mal länger Zeit zu nehmen fürs Gebet. Ja? Und das, denke ich, können wir hier bei Paulus lernen, dass er wirklich bereit war, auf Annehmlichkeiten zu verzichten, um diese Zeit mit dem Herrn alleine zu haben. Ja, ist auch interessant, er wusste, wenn er in Ephesus, in dieser ihm lieb gewordenen großen Gemeinde, direkt einen Besuch machen würde, dann hätte er so viele liebe Geschwister, die ihm sagen, Paulus, du musst unbedingt auch noch zu uns kommen, wir wollen doch wieder miteinander reden und Wiedersehen feiern. Und er hat genau gewusst, das darf er nicht machen. Wenn er es machen würde und wäre dann in Zeitdruck, wären die Geschwister enttäuscht. Er musste zu Pfingsten in Jerusalem sein. Er wollte also zu diesem großen Fest anwesend sein. Wir werden das nicht betrachten, aber er wollte ja auch, eigentlich sein Anliegen war es, als der Heidenapostel auch die jüdischen Gläubigen irgendwo in der Einheit zu bewahren, die gefährdet war, unter anderem durch Gerüchte, der Paulus, der lehrt, man soll von Mose abfallen. Ja? Und es gehört ja mit zu den Pflichten des Gesetzes, dass jeder Jude 3-mal im Jahr an den großen Festen teilnehmen sollte in Jerusalem. Ja? Und ich denke, das ist auch der Hintergrund. Auf jeden Fall lässt er diese ihm sicher liebe Gemeinschaft mit den vielen lieben Gläubigen beiseite. Er ruft die Ältesten der Gemeinde. Er hat ihnen eine Botschaft zu sagen. Die war ihm überaus wichtig, aber er wollte nicht zu viel Zeit verlieren mit menschlichen Kontakten, mit Gemeinschaft, die an sich sonst sehr schön und wertvoll war. Und das ist nun auch der Höhepunkt dieses ganzen Kapitels, diese Ansprache, diese Ermahnung, die der Geist Gottes hier aufgezeichnet hat, wie Paulus diesen Ältesten der großen Gemeinde von Ephesus Dinge zeigt, die ihm von Gott gezeigt worden waren über die Zukunft. Sie eindringlich mahnt, ihren Dienst als Aufseher der Gemeinde in der rechten Weise auszuführen. Und das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Stelle auch für uns, die wir heute in der letzten Zeit leben. Ich lese einmal ab Vers 18 weiter. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen. Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Paulus konnte ganz offen und ehrlich sein. Er war ein aufgeschlagenes Buch in den Augen derer, die um ihn waren. Er konnte sagen, ihr selber wisst. Er hat es sicher nicht gesagt, um sich zu rühmen. Wir müssen immer bedenken, wenn wir diese Einblicke auch in das Innenleben des Paulus bekommen, wenn er auch etwas von sich bekennt und bezeugt, dass Gottes Geist diese Dinge aufgezeichnet hat im Wort, weil Gott beschlossen hatte, den Apostel Paulus uns als ein besonderes Vorbild des Glaubens zu geben. Deswegen auch diese Mitteilung aus dem Innersten von Paulus, die er oftmals macht, manchmal auch sagt, ich bin töricht, dass ich das überhaupt sage, aber ich sage es trotzdem, ja, das ist inspiriert vom Heiligen Geist. Und wir dürfen wirklich auch lernen von diesem inneren Leben des Paulus und dürfen wissen, er sagt nicht umsonst, seid meine Nachahmer, so wie ich der Nachahmer des Christus bin. Ja, das bedeutete, Gott selber hatte Paulus als Vorbild für uns gegeben. Und nun sagt er, ich habe dem Herrn gedient mit aller Demut. Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Sache, wenn wir dem Herrn dienen wollen, dass wir immer wieder auch beten, Herr, schenke mir Demut, wirke Demut in mir, erhalte mich in der Demut, damit wir nicht aufgeblasen werden, damit nicht irgendwo Stolz und eigenes Wirken und Wollen und Selbstgefälligkeit unseren Dienst gefährdet und verdirbt. Ja, ich denke, das ist für jede Art von Dienst wichtig, dass wir da auch wirklich das Vorbild des Paulus beachten. Und er sagt, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellung der Juden. Ja, auch in dem war Paulus ein Nachfolger seines geliebten Herrn. Der Herr Jesus hatte sein auserwähltes Volk ganz gewiss sehr lieb. Und es war für ihn ein großer Schmerz, dass die allermeisten der Juden ihn verspotteten und verwarfen, ihm vielleicht beeindruckt zusahen, wie er Wunder tat, aber er sah ganz genau, dass ihre Herzen sich ihm nicht auftaten und diese Botschaft der Errettung nicht annahm. Und so muss es auch Paulus erfahren und erleben, dass er, der wirklich eine solche Liebe zu diesem Volk der Juden hatte, dass er sagte, ich wünschte lieber selber von Christus getrennt zu sein und unter dem Fluch zu sein, wenn nur sie gerettet werden könnten. Ja. Dass dieser Paulus erleben musste, dass gerade seine Volksgenossen ihm ganz besonders mit Hass, mit Verfolgungen begegneten, ihn Not bereiteten. Und er war nicht verhärtet. Das ist eben das Schöne. Ja. Manche verhärten, wenn sie solchen Widerstand empfangen, sondern ihn hat es zu Tränen gebracht. Ja. Er war in seinem Herzen, er war fest, aber er war nicht hart. Ja, sondern er hatte ein weiches Herz, ein empfindsames Herz, ein Herz der Liebe. Und das bedeutete für ihn, dass er viele Tränen zu weinen hatte. Nun teilt uns Paulus in Vers 20 auch etwas mit über die Art und Weise, wie er das Evangelium verkündigt hat. Und das ist, denke ich, auch wichtig. Er sagt, ich habe nichts verschwiegen von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und gelehrt, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Also hier geht es um Evangeliumsverkündigung und er zeigt hier, was eben auch heute eine Not ist, dass der Verkündiger des Evangeliums in der Gefahr ist, um populär zu sein, um anzukommen bei seiner Zielgruppe, Dinge zu verschweigen, Dinge zu beschönigen, die unangenehmen Wahrheiten des Evangeliums nicht so klar und deutlich zu sagen. Und hier sagt Paulus, das habe ich nicht getan. Ich war mir meiner Verantwortung bewusst, nachher sagt er, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Ja, in dem Moment, wo ich da etwas weglasse, um die Hürde niedriger zu machen, um den Weg scheinbar einfacher zu machen zu Christus, in dem Moment verbaue ich den Menschen den echten Weg zu Christus und produziere Scheinbekehrung, falsche Christen. Und das ist das, was heute in großem Maßstab passiert. Man verschweigt die unangenehmen Dinge, so wie das die modernen Prediger und Lehrer sagen, du darfst nur noch das Positive predigen, predige über die Vorteile, die das Christentum hat für die Leute und sag ja nichts von Sünde und Buße, ja? Sonst werden sie dir nicht mehr zuhören. Und das ist Betrug, das ist Verführung der Leute, das bedeutet, wie Paulus es gesagt hat, Köder zu benutzen, um die Leute anzulocken und ihnen die Wahrheiten zu verschweigen. Der Herr Jesus hat das ganze Gegenteil getan. Ja, er hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Ihr müsst euer Leben verlieren. Und dann sagt er, überschlagt die Kosten, bevor er den Turm baut. Und dann sagt er, ja, wollt ihr auch von mir weggehen? Ja, das war nicht der Geist des Herrn in seiner Verkündigung, dass man Lockspeise aus dem Evangelium macht, dass man die Vorteile hervorhebt und das andere verschweigt. Und Paulus als Bote des Herrn war genauso. Er hat die Buße zu Gott genauso gelehrt wie den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und das steht hier nicht umsonst. Heute wird vielfach ein Evangelium verkündigt, in dem die Buße, die echte, klare Herzensumkehr zu Gott, die Überführung von Sünden, die Erkenntnis, dass man sich als Sünder erkennt im Licht Gottes, wie das weitgehend ausgeblendet oder sogar ganz verschwiegen wird und man nur sagt, glaube einfach an Jesus Christus. Ja, den Herrn lässt man am besten auch gleich noch weg, denn das ist ja auch so ein unangenehmer Teil des Evangeliums, dass echte Bekehrung nicht nur bedeutet, Christus als Sühnopfer anzunehmen, sondern auch als Herrn. Das heißt, grundsätzlich sein Leben dem Herrn Jesus zu unterwerfen, nachdem man es vorher als Rebell im Eigenleben geführt hat. Also das gehört auch zu diesen unangenehmen Wahrheiten, die man heute nicht mehr so oft hört. Aber Paulus hat es ganz klar beides gepredigt. Die Herzensumkehr zu Gott gehört mit dem Glauben an den Herrn Jesus Christus zusammen. Wenn ich nur Glauben ohne Buße predige, dann erzeuge ich Scheinchristen, die dem Verderben noch mehr ausgeliefert sind, als die, die eben diese Botschaft gar nie gehört haben. Ja. Das ist ganz interessant, so eine ähnliche Feststellung hat auch ein William Kelly früher in seiner Auslegung von Apostelgeschichte 20 geschrieben. Ja, das ist also damals schon auch den Brüdern bekannt gewesen. Ja, und jetzt fährt Paulus fort und sagt, und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Ihr Lieben, ich denke, das ist auch etwas von dem, wo das Vorbild des Apostels Paulus uns gegeben ist, um uns auch zu beschämen, um uns ins Gebet zu führen. Also der Geist Gottes selber hat bezeugt, du wirst Schwierigkeiten bekommen, du wirst gefangen genommen werden, du wirst deine Ziele dort in Jerusalem gar nicht erreichen. Es gibt bloß Probleme. Und wenn jemand menschlich gedacht hätte, hätte er gesagt, ja, also das kann ich mir eigentlich auch ersparen, ja. Ich gehe einfach einen anderen Weg, ich werde versuchen, das zu umgehen. Sicher hat der Herr mir das gezeigt, damit er mich da verschonen will und mir Probleme ersparen will. Und ich kann ja auch einen anderen Weg gehen. Aber er sagt, ich bin gebunden im Geist. Also er war innerlich überzeugt, er muss dorthin gehen. Und wie gesagt, ich denke, insgesamt gesehen, es war dieses Anliegen der Verständigung zwischen den noch gesetzestreuen gläubigen Juden und den Heiden, denen er verkündigen musste, dass das mosaische Gesetz abgetan ist und keine Gültigkeit für sie hat. Ja, da hat er gesehen, da ist ein Riss und er wollte in diesen Riss treten. Er wollte alles tun, damit diese beiden wichtigen Ströme in der Gemeinde sich nicht auseinanderentwickelt und da keine zerstörerischen Spaltungen entstanden. Ich denke, das war sein Hauptanliegen, dass er nach Jerusalem gegangen ist. Und deswegen, er war bereit, sein Leben zu opfern, im ganz wörtlichen Sinn. Und Paulus wusste, was das heißt. Wir haben ja gesehen, er war schon einmal als halbtot gesteinigt von einer wütenden, aufgehetzten Menge weggezogen worden. Und er konnte sich lebhaft vorstellen, dass so etwas in Jerusalem auch wieder passieren könnte. Ja, es war ja auch so ähnlich. Die Juden haben sich nachher verschworen, ihn umzubringen. Ja, und es war also eine brandgefährliche Situation. Und trotzdem hat er gesagt, auf das nehme ich überhaupt keine Rücksicht. Mein Leben ist mir nicht teuer. Mir ist es wichtig, dass ich dem Herrn diene, dass ich meinen Dienst vollende, bis zum Ende führe. Nicht davor zurückschrecke, auch mein Leben zum Opfer zu bringen für meinen Herrn Jesus. Und ich denke, das ist eine Gesinnung, die uns beschämt, die uns auch zeigt, wie sehr wir auch in Gefahr sind, wie die Mitarbeiter des Paulus, wie er im Philipperbrief sagen muss, sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Paulus selber war da ein leuchtendes Vorbild, dass er auch Schwierigkeiten, auch den bevorstehenden Tod nicht gescheut hat. Und auch nicht diese teuflischen Vernunftargumente. Ja, das ist ja, der Teufel ist ja da ganz geschickt. Er sagt, ja, weißt du, Paulus, du musst doch das Evangelium weiter verkündigen. Das ist doch unweise von dir, dass du da einfach hingehst, wenn du schon weißt, dass du womöglich gefangen genommen wirst und leiden musst. Ja, schone dich, ja, sagte der Petrus zum Herrn Jesus. Und der Herr Jesus hat gesagt, weiche hinter mich, Satan. Ja, denn du denkst, was menschlich ist und nicht, was göttlich ist. Also da müssen wir aufpassen, dass wir eben unseren Weg wirklich auch gehen unter der Leitung des Herrn und des Geistes Gottes und nicht von menschlichen Vernunftargumenten geprägt. Paulus war bereit, auch zu sterben in Jerusalem für den Herrn Jesus. Und das hat auch den Mahnungen, die er nun an die Ältesten richtet, auch einen besonderen Ernst gegeben. Ja. Er hat als einer gesprochen, der den Tod vor Augen hatte, der abgeschlossen hatte mit seinem Leben. Ja. Und ich denke, das ist auch immer bewegend, wenn wir das Zeugnis hören von Brüdern, die wirklich wissen, sie werden bald zum Herrn gehen. Was sie oft dann zu sagen haben, das hat oft einen besonderen Tiefgang. Ja. Dann lässt man menschliche Erwägungen, auch Rücksichtnahmen, auch Angst vor irgendwelchen Schwierigkeiten, die man kriegen könnte, wenn man etwas Unbequemes sagt, weg. Ja. Und es ist interessant, dass die ganzen Vermächtnisbriefe, der zweite Timotheusbrief und auch der zweite Petrusbrief von den beiden großen Aposteln, dass sie allesamt dringliche Mahnungen vor der Verführung und Verderbnis sind, die über die Gemeinde kommen würde am Ende der Apostelzeit und danach. Ja, das lag diesen Männern Gottes am Herzen, das hat ihnen Gott aufs Herz gelegt. Und in diesem Sinn ist auch diese Passage als eine Vermächtnispassage und als eine prophetische Aussage des Geistes Gottes über die spätere Zeit, nachdem die Apostel weggenommen worden waren vom Herrn, zu verstehen. Ja, zunächst einmal sagt er, gibt er Rechenschaft. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, ach ja, ich lese noch ab 25. Nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Auch hier sehen wir einen großen Ernst. Wir waren erinnert an die Lebensbilanzen, an die letzten Reden des Mose, die letzte Rede des Josua, auch des Samuel, an das Volk. Wir finden dort, wie hier, auch eine Bilanz, ein offenes Zeugnis über den Dienst. Und zunächst einmal sagt Paulus hier, ich bin rein von aller Blut. Nun, das ist eine ganz klare Anspielung auf eine alttestamentliche Aussage, und zwar finden wir die im Propheten Hesekiel, im dritten Kapitel, Hesekiel 3, da lesen wir ab Vers 17 über den, was der Herr dem Propheten Hesekiel gesagt hat. Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt für das Haus Israel. Wenn du aus meinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag warnen. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen von seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen und er kehrt doch nicht um von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg, so wird er um seiner Missetat willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Also hier im Alten Testament stellt der Herr den Propheten Hesekiel in eine ganz, ganz schwere und ernste und große Verantwortung. Er sagt ihm, dir habe ich mein Wort gegeben, anvertraut, dass du das Volk Gottes warnen sollst. Die Gottlosen, das waren ja alles auch Juden, alles auch Angehörige des Volkes Gottes, aber solche, die die Mahnungen des Wortes Gottes, die die Furcht Gottes in den Wind geschlagen haben, die sündig und verdorben gelebt haben, mitten im Volk Gottes und gesagt haben, ach, der Herr wird das nicht sehen, der Herr ist tolerant oder der Herr schaut nicht hin, er hat da kein Interesse dran, einen zu bestrafen. Ich kann sündigen, so viel ich will. Gott toleriert das. Solche waren das. Und dann hat Gott dem Hesekiel den Auftrag gegeben, du musst sie warnen. Du musst dieses Wort, was ich dir gebe, der Mahnung, der Warnung an den Gottlosen, klar und deutlich weitergeben. Wenn du das tust und er macht, tut nicht Buße, dann hat er die Verantwortung dafür, dass er ins Gericht kommt und verloren geht. Wenn du es aber nicht tust und wenn du dem Menschen, um gefällig zu sein, um als Prophet gut dazustehen, um beliebt zu sein, diese Worte meiner Warnung vorenthältst, dann bist du mit Schuld an ihrem Gericht. Dann werde ich ihr Blut aus deiner Hand fordern. Das war ganz klar. Ja? Ich meine, solche Wächter gab es ja auch im natürlichen Sinn. Und das ist ganz logisch. Ja? Wenn da einer auf der Mauer stand und sah, wie da ein feindlicher Kriegszug heranzog und er hat versäumt, sofort Alarm zu schlagen und zu sagen, die Stadt ist in Gefahr, dann wurde er natürlich getötet. Ja, das war ja Hochverrat. Das war ja das Schlimmste, was passieren konnte. Die Wächter mussten treu wachen und vor dem Feind sofort warnen, sobald sie ein Zeichen sahen, dass die Stadt gefährdet war. Das ist ja je nach Lage der Stadt, konnte das ja ganz knapp werden. Ja, wenn die in einem unübersichtlichen Gelände lag, dann hatte der Wächter, da war vielleicht gerade noch eine Stunde Zeit, dann da was zu tun. Die Stadt zu verriegeln und fertig zu machen, gegen den Angriff zu schützen. Und ein Wächter, der nicht gewarnt hat, das war ein Todeskandidat. Ja, der war letztlich auch wirklich schuld an dem Blut derer, die dann vielleicht in einer solchen Eroberung der Stadt fallen würden. Und dieses Bild gebraucht der Geist Gottes, um den Diener des Wortes in die Verantwortung zu nehmen. Und das Ernste ist, dass Paulus ganz klar diese Verantwortung auch auf sich selber bezieht. Also auch im Neuen Testament sagt er hier, ich bin rein von aller Blut, weil ich nicht versäumt habe, euch alles zu sagen, was das Wort Gottes euch zu sagen hat. Ja? Wenn ihr abweicht, wenn ihr einen bösen Weg geht und ins Gericht kommt darüber, dann bin ich nicht schuld daran. Denn ich habe euch die Wahrheit Gottes klar und deutlich verkündigt. Und ich denke, das muss uns wirklich auch mahnen und aufrütteln, besonders alle die, die einen Auftrag haben, das Wort Gottes zu verkündigen, dass sie unter der Pflicht stehen, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Nichts zu beschönigen, nichts zu verschweigen, in Treue auch die unangenehmen Mahnungen des Wortes Gottes mit zu verkündigen und nicht um der Popularität willen die Botschaft einseitig zu bringen, denn das würde ihnen eine große Verantwortung einbringen. Also das, denke ich, ist ganz wichtig. Auch wir brauchen eine Verkündigung heute, die den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, die deutlich und klar sagt, um was es geht und nicht um irgendwelcher Popularität willen diese Botschaft verkürzt. Ich möchte da vielleicht dazu lesen aus dem 2. Timotheusbrief, diesem Vermächtnisbrief des Apostels Paulus, was da geschrieben steht im 4. Kapitel ab Vers 1. Da lesen wir, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, also ob es den Leuten passt oder nicht. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren vor der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Hier haben wir genau diese Mahnung, das so zu tun, wie es Paulus selber auch getan hat. Und wohlgemerkt, die Verkündigung besteht nicht nur in Überführen, Tadeln und Ermahnen. Ja? sondern Paulus spricht hier genau die Dinge an, die ein Prediger eher vernachlässigen wird, wenn er nach der Popularität schaut. Ja? Natürlich dürfen wir auch ermutigen, wir sollen die Herrlichkeit des Herrn Jesus vor die Augen stellen. Wir sollen das Positive und Ermutigende in der Bibel keinesfalls unterschlagen, sondern ganz genauso predigen. Aber das musste Paulus dem Timotheus nicht als Mahnung nahelegen, ja, sondern gerade auch, weil Timotheus etwas schüchtern war und vielleicht eine Schwierigkeit hatte, vor Menschen so ganz klar hinzustehen, musste er ihm das andere betonen und nahelegen. Ja? Überführe auch von Sünde. Ja, da gibt es manche, die sagen, solch eine Predigt kann und will ich nicht mehr hören. Ja? Das ertrage ich nicht. Das ist unverschämt, wenn ein Prediger so Sünde offen anspricht zum Beispiel. Ja? Und manche werden da auch fortgejagt von ihren Gemeinden. Ja? Da sagt, deine Wortverkündigung ist zu extrem, zu brutal, die gefällt uns nicht. Wir wollen andere Prediger haben. Ja? Das habe ich also wörtlich auch schon miterlebt bei Brüdern, die da eine klare Wortverkündigung hatten, ja, dass die Gemeinde irgendwann gesagt hat, du kannst bei uns nicht mehr Prediger sein, ja, wir wollen dich nicht mehr haben. Also diese Dinge geschehen heute und genau heute ist es wichtig, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen in der Gemeinde und auch vor den Ungläubigen. Und nun kommt eine ganz konkrete Mahnung an diese Hirten, an diese Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Vers 28 lesen wir, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also Paulus wendet sich jetzt an die Ältesten und er stellt sie in der Gegenwart Gottes ins Licht ihrer Verantwortung. Und das Erste, was er sagt, ist, habt Acht auf euch selbst. Ja? Er sagt nicht zuerst, habt Acht auf die Herde, sondern habt Acht auf euch selbst. Und das ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Sache. Wenn wir einen Dienst haben im Reich Gottes, in der Gemeinde, und gerade auch der Ältestendienst ist ein sehr, sehr wichtiger und damit auch ein sehr, sehr angegriffener Dienst. Der Satan weiß, wer ihm schadet, wer ein Werk tut, das ihm abträglich ist und wer nicht. Die Leute, die sich mit ihren eigenen Selbstzüchteleien beschäftigen, die es mit ihrer Selbstverwirklichung zu tun haben und sich selber drehen, die füttert er mit weiterer Nahrung, denen gibt er nochmal so einen Dreh, damit sie sich noch schneller um sich selber drehen. Die lässt er in der Weise in Ruhe. Aber die Leute, die Brüder und Schwestern, die wirklich dem Herrn dienen, die nicht Luftstreiche tun, sondern die Schläge ausführen mit dem zweischneidigen Schwert Gottes, die stehen unter Geschussfeuer. Die sind in Gefahr, die sind angefochten und werden auch besonders vom Satan versucht. Denn er weiß ganz genau, dort, wo so jemand sich in Sünde verstricken lässt, in Verbitterung, in moralische Sünde vielleicht auch, in Hochmut, da ist er geistlich gesehen weg vom Fenster und sein Dienst wird unwirksam. Ja. Und deswegen, wer dem Herrn dienen will und dienen soll und diesen Auftrag hat, der muss immer wieder Acht haben auf sich selbst. Der muss sich selbst prüfen im Licht Gottes. Der muss auch Acht haben, was ihm vielleicht andere geistlich gesinnte Geschwister zu sagen haben. Und er hat auch ganz besonders die Fürbitte der Gemeinde nötig. Auch das möchte ich einmal sagen. Ja, wenn wir dankbar sind für unsere Ältesten, wenn wir wollen, dass in unserer Gemeinde ein guter Hirtendienst getan wird, dann lasst uns beten auch für die Brüder, die ihn tun. Auch, dass der Herr sie bewahrt in der Demut, in der Selbstprüfung und dass sie Acht haben dürfen auf sich selbst, dass der Herr sie immer wieder mahnt und bewahrt vor den Versuchungen und Fallstricken des Feindes. So habt nun Acht auf euch selbst. Es gibt leider heute auch immer wieder Älteste, die einen Weg der Kompromisse gehen, die gerne beliebt sein wollen, die Leiden und Schwierigkeiten in ihren Gemeinden aus dem Weg gehen, die zum Beispiel dort, wo eine handfeste Trennung dringend nötig wäre, wenn man noch nach biblischen Prinzipien leben will, lieber die Einheit bevorzugen und faule Kompromisse machen und Böses zudecken, anstatt zu leiden und in Schwierigkeiten zu geraten. Das muss man leider heute sagen. Ja. Also die Bequemlichkeit, der Wunsch nach Popularität, in manchem auch ganz menschliche Rücksichtnahme, Sünde. Mancher Älteste ist geistlich zu Fall gekommen, weil er Kinder hatte, die falsche Wege gegangen sind, die zum Beispiel in die Charismatik gegangen sind. Plötzlich hat der Älteste auch seine bisher bibeltreue Gemeinde für die Charismatik geöffnet, ja, weil er seinen Sohn nicht strafen konnte und nicht klar ihm entgegentreten konnte. Alles so Dinge, die in der Praxis vorgekommen sind. Ja. Also solche Brüder, die Verantwortung tragen, die sind in Gefahr, zurückzuweichen von den Umständen her, in Gefahr, da ein Stück diesen Auftrag nicht mehr richtig auszuführen. Deswegen müssen sie immer wieder auf sich selbst achten und auch in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus bleiben, damit sie auch diesen Dienst für die Herde tun können. Ja, nun spricht der Geist Gottes hier von der Gemeinde in Ephesus zunächst einmal als von der Herde Gottes. Gott als der Hirte. Wir sehen da auch den Propheten Hesekiel im 34. Kapitel. Da ist ja auch dieses ergreifende Kapitel von den bösen Hirten und von dem wahren Hirten, wo der Herr selber der Hirte ist. Und da ist natürlich auch der Herr Jesus prophetisch gesehen als der Hirte seiner Herde. In dieser Herde Gottes, die Gott sich erworben hat durch sein eigenes Blut. Das ist auch ein interessanter Ausdruck. Das zeigt ein Stück, dass der Sohn Gottes mit dem Vater so eins ist, dass Gott seinen Sohn so liebt, dass er letztlich dass es so ausgedrückt werden kann. Ja? Das Blut des eigenen Sohnes ist wie eben das eigene Blut. Die Gemeinde Gottes ist um einen kostbaren Preis erkauft. Und deshalb ist auch die Verantwortung derer, die da Aufsicht üben sollen, so besonders groß und ernst. Aufseher. Episkopos ist der Aufseher. Ja, also da wurde der Bischof draus, das ist etwas Menschliches und Kirchliches, ja, das gab es in der Bibel gar nicht. Irgendwelche Oberleiter, die ganze Regionen und ganze Kirchen regieren sollten, sondern der ursprüngliche Episkopos, der Bischof, war schlicht ein Aufseher in der örtlichen Versammlung, der seinen Dienst immer zusammen mit mehreren tat. Ja. Es gibt also nie nur einen einzigen Leiter oder Aufseher in der biblischen Gemeinde, sondern überall im Neuen Testament ist es eine Mehrzahl von reifen, älteren Brüdern, deswegen auch Älteste, die Aufsicht führen sollen. Und das bedeutet, dass sie Leitungsverantwortung haben, dass sie danach sehen sollen, dass in der Gemeinde das Leben nach den Ordnungen des Wortes Gottes und nach dem Willen Gottes geschieht. Das ist letztlich die Aufgabe eines Aufsehers. Ja? So wie ein Herr, der von mir aus mehrere Gutshöfe hat und setzt über jeden Gutshof einen Aufseher. Er ist der Besitzer, ihm gehört alles. Ja? Der Aufseher ist auch nur ein Knecht. Aber er soll darauf sehen, dass auf dem Hof, den er zugeteilt bekommen hat, die Dinge im Willen des Herrn erfolgen. Und ganz genau so vergleichbar ist es die Aufgabe der Aufseher in der Gemeinde Gottes, dass sie danach sehen sollen, dass die Gemeinden geistlich gesund leben, nach dem Wort Gottes ausgerichtet sind, nach der gesunden Lehre und dass sie die einzelnen Schafe hüten. Hüten, das bedeutet ein Zweifaches, es bedeutet für Nahrung sorgen und aufpassen, dass keine Feinde kommen. Ja, also jeder Hirte hat diese zwei Aufgaben. Er muss die richtigen Weiden finden, wo die Schafe gut Weide finden können und gesund sich ernähren, wo Wasser immer wieder auch ist. Und auf der anderen Seite muss er wachsam sein, dass nicht irgendjemand, sei es nun ein menschlicher Feind, sondern ein Wolf oder ein Raubtier, die Schafe reißt und verdirbt und stiehlt. Und diese beiden Aufgaben finden wir auch bei den Hirten in der Gemeinde. Ja, es ist Hirtendienst, ist also ein Wächterdienst und ein Dienst der Nahrungsversorgung. Beide Seiten sind im biblischen Hirtendienst mit verbunden. Und nun zeigt Paulus durch den Geist Gottes ein prophetisches Bild, eine prophetische Warnung, warum diese Fürsorge für die Gemeinde so ernst und so wichtig ist für die Ältesten in Ephesus. Vers 29 lesen wir, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Ja, also hier bezieht sich Paulus auf eine Offenbarung des Heiligen Geistes, auf eine prophetische Einsicht, die er von Gott bekommen hat, dass nämlich, nachdem er diese Region und Ephesus nicht mehr besuchen kann, dass da räuberische Wölfe hineinkommen werden. Nun, das ist ganz gewiss eine Prophetie, die über die Gemeinde in Ephesus hinausgeht, so wie diese ganze Passage auch eine große Bedeutung hat für alle biblischen Gemeinden. Letztlich ist es so, dass hier eine Warnung auch davor ist, dass nach dem Weggang der Apostel Irrlehrer und verderbliche Entwicklungen in die apostolische Gemeinde eindringen würden und die Einheit der Gemeinde zerstört würde. Und das finden wir auch an anderen Stellen, diese prophetische Warnung vor der endzeitlichen Verführung und Verderbnis. Und mit diesen Stellen muss auch diese Bibelstelle in Verbindung gebracht werden. Paulus redet hier von räuberischen Wölfen. Das erinnert uns an das Wort des Herrn Jesus in Matthäus 7. Dort finden wir ja die Warnung vor den falschen Propheten. Und in Matthäus 24 finden wir, dass der Herr diese Warnung gerade für die Endzeit, für die zunehmende Endzeit vor seiner Wiederkunft ganz besonders deutlich hervorhebt, dass da falsche Propheten kommen werden, um die Auserwählten, wenn es möglich wäre, zu verführen. Und von diesen falschen Propheten redet der Herr Jesus in Matthäus 7 und wir lesen da ab Vers 15, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Ja. Und dann lesen wir weiter, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Und dann finden wir diese prophetische Warnung, die gerade in der heutigen Zeit so wichtig ist. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Also hier warnt der Herr Jesus ganz deutlich, es werden falsche Propheten auftreten und diese falschen Propheten werden aussehen wie echte Schafe. Das ist das große Problem, dass die Verführer, die in der Gemeinde auftreten, nicht etwa von vornherein als solche erkennbar sind, sondern dass sie auftreten wie hingegebene, dynamische, wiedergeborene Christen. Sie haben sogar manchmal eine besonders faszinierende Ausstrahlung, ja, dass man denkt, oh, so ein vollmächtiger Christ habe ich ja noch nie gesehen, wie der redet. Ja, und dann merkt man nicht, was das Innere ist. Aber der Herr Jesus kennt die Herzen und er weiß und er warnt diese Leute, die da im Namen Christi falsche Offenbarungsbotschaften, neue abweichende Wahrheiten verkündigen, sie sind innerlich reißende Wölfe. Das heißt, sie sind nicht wiedergeboren. Sie sind Diener des Satans. Sie sind solche, die in die Gemeinde hineingeschleust werden, um sie zu verderben. Und das geht auch parallel mit dem, was wir im 2. Petrusbrief finden. Auch da finden wir diese Warnung vor der endzeitlichen Verführung in der Gemeinde. 2. Petrus 2, ab Vers 1. Da lesen wir, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten oder verderbenbringende Parteiungen einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen und um ihretwegen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Ja, also auch hier die Warnung vor Verführung, die in die Gemeinde eindringt. Und zwar heimlich, getarnt. Ja, Judas sagt, nebenbei eingeschlichen haben sich diese Verführer. Ja? Man hat es gar nicht gemerkt, dass da Leute hineinkommen, die nicht echt sind, die nicht wirklich wiedergeboren sind, die auch nicht wirklich dem Herrn Jesus dienen, sondern die letztlich darauf hinarbeiten, objektiv die Herde Gottes zu verderben. Dass sie das vielleicht subjektiv gar nicht meinen, ist eine ganz andere Sache. Ja? 2. Timotheus sagt, viele Menschen werden betrügen und selber betrogen werden, andere verführen und selber verführt sein. Ja? Die denken vielleicht, sie sind berufen, die Gemeinde Gottes in besonderer Weise zu erneuern, ja? Und glauben das auch wirklich, aber in Wirklichkeit sind sie falsche Propheten, die eben Verführung praktizieren. Wir finden diese falschen Propheten eben heute auch ganz besonders durch die Pfingst- und charismatische Bewegung, auf die ja auch diese drei Kennzeichen ganz konkret zutreffen. Weissagen, Dämonen austreiben, Wunderzeichen tun, ja, finden wir nirgends sonst in der Kirchengeschichte in der Endzeit, außer eben in dieser Verführungsströmung. Aber darüber hinaus sind natürlich noch viele andere gemeint. Und es ist erstaunlich, wie viele Leute heute in der Gemeinde auftreten und sagen, Gott hat mir etwas geoffenbart. Ja, in der Bibel lest ihr das, aber hört mal her, Gott hat mir etwas anderes gesagt. Natürlich sagen sie es nicht so deutlich, ja. Aber dieses Gott hat mir etwas geoffenbart, das ist das Merkmal eines Verführers in der heutigen Zeit. Ja, gibt es Leute wie den Ivo Sasek zum Beispiel, so besonders heilige Heiligungsprediger, die sagen, alles was ich sage, kommt direkt vom Thron Gottes, sagt der Peter Wenz auch aus Stuttgart, ja. Das ist das Merkmal der Verführer. Ich bin inspiriert. Meine Äußerungen sind auf derselben Ebene wie das Wort Gottes. Ich bin ein Apostel. So reden die. Ja? Immer mehr. Ja? Gott will wieder neue Apostel und Propheten in die Gemeinde bringen. Ja? Ja, das sind die falschen Apostel und die falschen Propheten, ja? Die von der Stimme des guten Hirten ablenken sollen. Diese Dinge sind wirklich schon nach der Apostelzeit massiv eingetreten. Wenn wir uns wundern, warum eine apostolisch gegründete Gemeinde innerhalb von 1-200 Jahren in die beginnende katholische Kirche mit ihren Irrlehren, mit der Heiligenverehrung, mit den wundertätigen Reliquienglauben verändert werden konnte. Ja? Da finden wir einen Schlüssel in dieser Stelle und auch in anderen Bibelstellen, die uns zeigen, die Verführung und Verderbnis kam sehr schnell nach der Apostelzeit und hat die Gemeinden wie ein Sauerteig umgewandelt, sodass schon im 3., 4. Jahrhundert diese Kirche, die katholische Kirche, sich überhaupt nicht mehr mit den apostolischen Gemeinden irgendwie vergleichen ließ. Ja? Das war total anders geworden. Ja? Da war ein anderes Evangelium, da war der Klerus, der an die Stelle der demütigen, vom Geist Gottes eingesetzten Diener des Herrn getreten war. Diese Dinge gingen ganz schnell nach dem Weggang der Apostel vor sich. Und das ist letztlich auch das, was wofür hier gewarnt wird. Ich möchte da noch eine weitere Stelle dazu lesen. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Also hier finden wir eigentlich einen ganz deutlichen Hinweis auf die katholische Kirche. Denn dieses Verbieten zu heiraten, das war genau das, was einer der Lehren war, die eben nach der Apostelzeit eingedrungen waren in die Gemeinden und die dazu geführt haben, dass man so eine Art Elitestand der besonders geheiligten, besonders bevollmächtigten Christen geschaffen hat und die durften nicht heiraten, ja, damit sie praktisch Christus da ähnlicher waren und besondere Vollmacht hatten. Und das war also ein Teil dieser Verderbnis, die auch in Apostelgeschichte 20 vorhergesagt wird. Aber diese Dinge geschehen in der ganzen Gemeindezeit und es bedeutet, dass wir immer damit rechnen müssen, dass also Verführungsströmungen die Herde Gottes erreichen und der Versuch gemacht wird, die Herde Gottes von den biblischen Wegen abzulenken. Und deswegen legt Paulus den Ältesten hier eine ganz besondere Verantwortung auf, gegen diese Dinge klar aufzutreten und klar zu kämpfen. Noch eine weitere Gefahr wird hier erwähnt. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Nun, das ist auch eine ganz große Gefahr und eine große Not. Hier geht es also ganz offensichtlich um Gläubige, ja vielleicht sogar um Leute, die Älteste waren in Ephesus, aus eurer eigenen Mitte. Ja? Und das ist eine Not, die wir auch heute haben, dass nämlich wir immer wieder mal feststellen, dass Brüder, die vielleicht eine ganze Zeit lang den Weg in Klarheit und Treue der Bibel gemäß, Christus gemäß gegangen sind, dass sie plötzlich anfangen, andere Einflüsse hineinzubringen in die Gemeinde. Dass sie plötzlich anfangen, von dem Wort Gottes, von der schlichten Lehre der Bibel abzuweichen, weltliche Gedanken, falsche Gedanken hineinzubringen und zu sagen, jetzt habe ich erkannt, dass man das Ganze ganz anders machen muss, wie wir es bisher gemacht haben. Folgt mir nach. Und so gibt es immer wieder auch Nöte, weil Brüder, denen man vertraut, die vielleicht ein Stück sich schon bewährt haben, anfangen, in eine andere Richtung zu führen. Vielleicht ein besonders erschütterndes Beispiel, Wim Auvene, dem wir ja schon manches auch gehört haben, der ein angesehener Lehrer unter den Brüdern war und der biblische Wahrheiten über viele Jahrzehnte sehr deutlich und klar vertreten hat und der inzwischen das genaue Gegenteil vertritt und die Menschen in die charismatische Verführung hineinzieht. Ja. Also das sind so Beispiele, das gibt's heute. Das ist nicht irgendwie eine exotische Äußerung, die wir vergessen können, sondern diese Dinge geschehen vor unseren Augen. Und wir müssen darauf aufpassen. Wir müssen wachsam sein, dass wir wirklich auf dem biblischen Weg der einfältigen Christusnachfolge wirklich auch in der biblischen gesunden Lehre des Wortes Gottes bleiben und dass auch die Brüder, denen man vertraut, denen kann man nicht blind vertrauen. Ja? Manche Brüder entwickeln sich sehr positiv und reifen immer mehr und andere, da gibt es irgendwann plötzlich einen Knick, vielleicht hat man das gar nicht gesehen, der war schon vorher da, aber plötzlich führen sie in eine andere Richtung. Und gerade weil es im fleischlichen Zustand der Gemeinden oft ein Schauen auf Menschen gibt, ja, der Bruder, der weiß das, der kann das, ja, dem folgen wir blind nach. Und das dürfen wir nicht als Gläubige, ja. Dafür haben wir selber die Bibel und dafür haben wir auch diese Mahnungen, wachsam zu sein, ja, dass wir nicht blind uns an Menschen hängen, ja. Wir dürfen Menschen dort vertrauen, wo man wirklich sieht, dass sie dem Herrn treu dienen und nachfolgen, aber in dem Moment, wo solche vielleicht hochgestellten und angesehenen Menschen falsche Dinge anfangen zu verkündigen, müssen wir ihnen widerstehen und müssen bei der Wahrheit Gottes bleiben, mehr als bei dem, was vielleicht Menschen uns sagen, das habe ich neu erkannt und da will ich jetzt die Gemeinde hinführen. Was hier auch gezeigt wird, ist eben, dass die Einheit der Gemeinde, der apostolischen Gemeinde, die immer angefochten war, dass die in der Endzeit oder in der Zeit nach der Apostelzeit zerbrechen würde. Ja? Dass es da also verschiedene Gruppen gibt, wo der eine in die Gefolgschaft geht, der andere in die. Das war in Ephesus schon so, in Korinth so angedeutet, ich bin des Paulus, ich bin des Apollos. Ja? Und diese Dinge würden eben auch in der Endzeit weitergehen, sodass eben letztlich diese apostolische eine Gemeinde in eine große Zersplitterung verschiedenster Schulen und Richtungen auseinanderfallen würde. Da gibt es die Lutheraner und die Calvinisten und wen nicht alles, ja, verschiedene Gruppen und man grenzt sich gegeneinander ab, weil man dem Lehrer folgt und der andere folgt dem Lehrer. Ja, also auch das ist damit eingeschlossen in dieser Prophetie, diese Entwicklungen, die wir heute in der Christenheit haben. Ja, aber was für eine Schlussfolgerung zieht der Apostel Paulus für die Ältesten? Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Ja, also Paulus zeigt hier selber, was die Ältesten machen sollen an seinem Vorbild. Sie sollen ermahnen. Sie sollen diese Übel entgegenarbeiten und auch warnen vor der Verführung. Es gibt ja immer wieder Brüder, die sagen, ja, also am besten rüstet man die Gemeinde dadurch aus, dass man gar nicht groß über die Verführungen spricht und nicht vor denen warnt, sondern einfach nur das Positive lehrt und predigt. Und so richtig das ist, dass wir in allererster Linie einfach die Wahrheiten unseres Herrn Jesus Christus, diese positive Lehre verkündigen sollen und die Gläubigen darin gründen, so falsch ist es doch, das auf Kosten der konkreten Warnung vor Irrlehren gehen zu lassen. Das ist einfach nicht biblisch. Ja, das ist ein frommes, menschliches Wunschdenken. Wenn wir uns einmal anschauen, wie der Apostel Paulus gelehrt hat, ja, wir finden immer wieder, dass sogar zentrale Lehrwahrheiten entstanden sind aus der bewussten Abgrenzung gegen Irrlehren, die beim Namen genannt wurden. Ich denke nur an den Galaterbrief. Da ist der ganze Brief eigentlich aufgehängt an dieser Irrlehre, dass man sich beschneiden müsse und dass das Gesetz des Mose von den Gläubigen zu halten wäre. Das wird ganz deutlich gesagt. Es wird widerlegt von der Bibel her. Es wird gewarnt, dass wer das tut, letztlich aus der Gnade fällt. Ja. Es wird also in aller Klarheit gesagt. Dasselbe gilt zum Beispiel für die Irrlehre der Gnosis, wo der Kolosserbrief sehr deutliche Worte findet und ganz klar auch auf einzelne falsche Lehren eingeht, Antwort gibt von der Bibel her, von der Offenbarung Gottes her. Und so sehen wir, dass beides miteinander verbunden werden muss. Wir brauchen eine geistlich fundierte Auseinandersetzung mit den Irrlehren und Verführungsströmungen, dass der etwas reifere Gläubige selber weiß, wer die falschen Propheten sind. Wo zum Beispiel, gibt auch so manche fromme Leute, die sagen, ich glaube auch an Jesus Christus, aber er ist nicht Gott, er ist nur Mensch. Ja? Da muss man sagen, du bist gar kein Christ. Wer die Gottheit Jesu Christi leugnet, der kann noch so fromm daherreden, der ist kein Christ. Ja? Der ist aus dem Abgrund, um es mal ganz deutlich zu sagen. Da kursieren dann so Schriften, ja, das klingt alles ganz toll, ja, und dann merkt man plötzlich, ja, die sehen Jesus Christus nur als Menschen an oder als Engelsgeschöpf, ja, wie die Zeugen Jehovas. Ja, wir müssen ein Stück lernen in dieser Zeit, die Fundamente des Glaubens zu erfassen und den Glauben auch zu verteidigen, um ihn zu kämpfen, wie das Judas 3 uns allen zum Auftrag macht. Ja? Für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben sollen wir kämpfen. Das ist eine Ermahnung, die direkt von Gott kommt und die jeder von uns und besonders auch die Ältesten einer Gemeinde befolgen soll. Ja, also es gilt zu mahnen. Es geht darum, den einzelnen Geschwistern nachzugehen. Wisst ihr, und da geht es natürlich letztlich auch um die persönliche Heiligung und Frömmigkeit. Wisst ihr, wenn Irrlehren Fuß fassen in christlichen Gemeinden, dann ist es meistens deshalb, weil die Herzen der Gläubigen, die davon sich beeinflussen lassen, ein Stück weit schon vom Herrn gewichen sind und nicht mehr in der ganz klaren, treuen Nachfolge stehen. Ja? Das ist meistens so, der Krankheitskeim erwischt den Körper, der vielleicht selber schon krank ist durch Missachtung, durch falsche Behandlung oder falschen Lebensstil, den erwischt er viel leichter als jemand, der wirklich gesund lebt. Und so ist es auch im Geistlichen. Wenn die Beziehung zum Herrn Jesus in Ordnung ist, dann ist die Anfälligkeit für Irrlehren relativ gering. Ja? Deswegen ist es nie nur eine Sache, dass man sich dogmatisch mit falschen Lehren auseinandersetzt. Das ist notwendig, aber das ist nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist ganz klar, die Gläubigen zu ermahnen, zu ermuntern, dass sie in der gesunden Christusnachfolge bleiben. Dann werden sie auch gegenüber den Verführungen resistent sein, wobei eben die Warnung und die Unterweisung in diesen Dingen einfach auch mit dazugehört. Ja, und was haben wir da als Hilfsmittel in dieser Zeit der Verführung? Nun, Paulus sagt hier nicht, ich übergebe euch den Propheten und Aposteln, die nach mir von Gott erweckt werden. Auf die sollt ihr hören, die werden euch helfen. Ja? Das steht da nicht. Ja? Sondern das Einzige, was nach dem Weggang der Apostel der Gemeinde gegeben ist, das ist das Wort Gottes, das sie, die Apostel, mit den echten Propheten zusammen im Neuen Testament niedergeschrieben haben. Das ist das Mittel, das uns bis zum Wiederkunft des Herrn Jesus erbauen kann, das uns dieses Erbteil unter den Geheiligten geben kann, das Wort der Gnade Gottes. Das hat Kraft. Und deshalb, wenn wir von den Verführungen dieser letzten Zeit fernbleiben wollen, bewahrt bleiben wollen, dann sollen wir uns einfältig an den Herrn Jesus und an sein vollkommenes, heiliges Wort halten. Dort haben wir Schutz und Leitung, innere Stärkung und Nahrung, die uns überwinden lässt in der Endzeitverführung. Nun, wir lesen noch die letzten Verse dieses Kapitels. Das sind die Abschiedsworte des Apostels an diese Gläubigen. Silber und Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr vielen Paulus um den Hals und küssten ihn. am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Also Paulus legt nochmal diesen Rest der Rechenschaft ab, so ähnlich wie auch Samuel, und sagt, ich war nicht bestechlich. Ich habe nicht unter euch gearbeitet, um Geld zu bekommen. Das ist eine furchtbare Verderbnis und ein Zeichen auch für Irrlehrer. Geldgier, 1. Timotheus 6. Ja, wenn man den Dienst tut um Ansehen oder materieller Vergütungen willen, davon war Paulus ferne. Er hatte sogar als seine besondere Führung gesehen, immer selber mit Berufsarbeit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, obwohl er das gar nicht gemusst hätte. Aber er wollte ein Vorbild geben. Geben ist glückseliger als nehmen. Lasst uns das auch noch einmal festhalten. Das ist eigentlich das Bekenntnis auch des Apostels, der ein Leben der Hingabe gegeben hat. Der sein Leben wirklich freigebig verschwendet hat, mit beiden Händen ausgegeben hat für den Herrn und für andere. Ja? Und er war glücklich dabei. Ja? Und er gibt es weiter als sein Vermächtnis. Hingabe für den Herrn zu leben, ist das wahre glückselige Leben. Ein wahrer Christ kann sich nicht unglücklicher machen, als indem er nach Selbstverwirklichung strebt und in seinem eigenen Saft schmort. Ja? Dort wird er krank und unglücklich. Ja? Aber dort, wo er für den Herrn lebt und sein Leben weggibt, dort wird er wahrhaft glücklich sein. Und das, denke ich, dürfen wir nachahmen. Ja, der Apostel nimmt Abschied von den Ältesten. Er hat sie gemahnt. Er hat ihnen Worte gesagt, die heute, denke ich, noch von großer Bedeutung sind. Für uns als Gemeinden, für jeden einzelnen Gläubigen und besonders auch für die Brüder, denen Gott diesen Hirtendienst in der Gemeinde anvertraut hat. Ich denke, es ist gut, wenn wir das als Anregung nehmen. Ich komme nochmal zurück auf den Paulus, der da zu Fuß reisen wollte, um mit dem Herrn allein zu sein fürs Gebet. Dass wir beten, vermehrt beten für uns selbst, für unsere Gemeinden und auch für die Brüder, die Ältestendienst tun. Dass der Herr sie bewahrt, sie stärkt und auch diesen biblischen Dienst sie in der richtigen Weise tun lässt, so wie wir es hier in diesem Kapitel gesehen haben. Amen.